Ja, das habt ihr schon gehört, dass ich mich heute der Jahreslosung zuwenden möchte in dieser Predigt. Es ist ja in manchen Kirchen und Gemeinden sozusagen Pflicht, ne, über die Jahreslosung am Anfang des Jahres zu predigen. Also ich fühle mich da nicht so verpflichtet, aber ich mache für mich jetzt mal dieses Jahr eine Ausnahme und predige darüber. Ja, was ist eigentlich die Jahreslosung für die, die das gar nicht wissen oder das erste Mal hören? Die Jahreslosung ist so eine Art geistliches Motto. Es ist immer ein Bibelvers und viele Christen und auch Kirchen fühlen sich diesem Motto, diesem geistlichen Motto innerlich verbunden oder achten da ein bisschen mehr drauf, auch so während des Jahres. Und dieses Motto, also die Jahreslosung oder auch die Losungen, die kommen aus Deutschland, auch die Jahreslosung, sind in 270 Ländern oder so ungefähr übersetzt, also es hat schon eine gewisse Bekanntheit, kommen aus Deutschland, ne, aus Herrenhut. Okay. Also die Jahreslosung für dieses Jahr lautet aus 1. Korinther 16, lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Beim Nachdenken über diesen Satz und was denn da vielleicht auch Inhalt zur Predigt werden kann, da erinnerte ich mich an eine Grafik, die ich mal ganz zu Anfang meines Dienstes hier euch zeigte in einer Predigt. Und ich zeige sie jetzt noch einmal, weil ich sie widerrufen will. Ja? Also ich widerrufe. Jetzt, wir sehen mal diese Grafik. Ja, danke schön. Also was zeigt diese Grafik? Was will damit dargestellt werden? Wir stellen uns mal vor, dass ein gläubiger Mensch, ja, der kommt so zum Glauben und weil er am Glauben interessiert ist und da auch investiert, liest er viel Bibel, er liest geistliche Lektüre und schärft an der Bibel und an diesen Büchern seine geistliche Urteilskraft. Er baut viel Wissen auf über die Bibel, den Glauben und auch über Gott. So, und dann ist es möglich, dass sich sein Wissen sozusagen jedes Jahr verdoppelt. Ne? Ist ja möglich. Ganz simple Rechnung, im ersten Jahr kenne ich 5 Bibelverse, wo sie stehen, im zweiten Jahr schon 10 und so können sich das Wissen über die Bibel und über Gott verdoppeln oder vermehren. So, und wenn das Wissen und die Jahre sozusagen in Verbindung miteinander gebracht werden, dann kann man das in dieser Grafik darstellen, ne? Also die Zeit vergeht und das Wissen baut sich auf und das ist dann so ein linearer Verlauf, ne? Also immer proportional, ein proportionaler Zuwachs. So. Und damals stellte ich dazu die Frage, die ich dann erst einmal auf mich selbst bezog. Wenn ich jetzt beispielsweise als Theologe ganz viel Bibel lese und mich mit Büchern weiter informiere und bilde und meine geistliche Urteilskraft daran schärfe, dann ist es auch für mich möglich, dass mein Wissen über die Bibel, über Gott sich von Jahr zu Jahr verdoppelt. Aber die Gretchenfrage, und das habe ich damals auch gestellt, das ist jetzt mal bitte die nächste Folie, die jetzt noch dazu kommt. Die Gretchenfrage ist, mal mit Blick auf diese ganzen Jahre gesehen, hätte sich auch meine Liebe immer verdoppelt von Jahr zu Jahr? Wäre sie in gleicher Weise wie mein Wissen mitgewachsen? Also wäre ich nach 5 Jahren, ja, 5-mal so liebevoll wie am Anfang und nach 10 Jahren 10-mal so liebevoll wie am Anfang? Schön wär's. Ich weiß nicht, wie du das so für dich beantwortest. Ich kann nur sagen, schön wär's. Ja? So, an dieser Darstellung finde ich erstmal gut, dass sie ein zum Nachdenken anregt, ja? Weil es heißt ja schließlich in der Bibel, und das möchte ich hier auch nennen, 1. Timotheus 1, das Ziel aller Verkündigung und aller Lehre ist Liebe. Ja? Alles Wissen, alle christliche Bildung, ja, hat den einen Auftrag und das eine Ziel: werde ein Mensch, der liebt. Es geht nicht um Wissen, um das richtige Bekenntnis oder so. Ist auch nicht unwichtig, aber das Ziel ist, ein Mensch zu werden, der liebt. Denn, und das will ich mir selber auch immer wieder sagen, wenn Gott einen Menschen bemisst, egal ob du es bist oder ob ich es bin, dann misst er nicht seinen Kopf, sondern sein Herz. Ja? Nicht der Umfang seines Kopfes, sondern der Umfang seines Herzens. Nach dem fragt Gott. Ja, und also diese Grafik regt zum Nachdenken an. Ich will sie trotzdem widerrufen. Warum? Weil ich den Eindruck habe, dass diese Darstellung, in der auch gefragt wird, na, wie wächst denn so deine Liebe mit der Zeit? Weil diese Grafik vielleicht dazu einlädt, man könne Liebe genauso quantitativ betrachten wie Wissen. Ja? Und es genauso bemessen wie christliche Bildung oder das Wissen. So als ob Liebe das Produkt von gutem Willen und Disziplin wäre, und wenn man da genug sich anstrengt, dann wird sie mit der Zeit schließlich immer größer. Heute denke ich, wenn ich so, ja, dass Liebe quasi mein Produkt ist und wenn ich mich anstrenge und guten Willen zeige, dann wird sie immer mehr. Heute denke ich dazu, wollte ich so auf Liebe schauen, dann würde ich vielleicht aus den Augen verlieren, dass ich es mit ihr, mit einem Geheimnis zu tun habe. Ja? Liebe ist und bleibt ein Geheimnis. Sie lässt sich nicht einfach addieren und ist kein Produkt, kein Machwerk meines Willens. Ich würde womöglich dem Irrtum verfallen, dass es ein Machwerk wäre. Vielleicht das Beste aller meiner Machwerke, aber trotzdem irgendwie von mir ausgeht. Das ist aber falsch. Etwas von Gott her, etwas von Gott muss sich in mir rühren, damit Liebe in mir und durch mich wahr werden kann. Anders gibt es Liebe nicht. Wenn es wirklich Liebe ist, dann muss Gott etwas in mir auslösen. Wenn es anders zustande kommt, dann ist es nur eine Kopie von etwas, was man für Liebe halten könnte. In dieser ersten Betrachtung, also wenn wir Liebe so als unser Produkt sehen wollten, dann wären wir vergleichbar mit einem klassischen Solisten. Ja? Also jemand beispielsweise, der Cello spielt. Ne? Der spielt dann vom Blatt und denkt sich, oh, wie schön. Und er holt sich die Impulse da vom Blatt und spielt die dann. So. Es könnte einem Menschen gleichen, der beispielsweise ein gutes Buch liest oder die Bibel und denkt, ah, hier, der nächste Auftrag, und dann gucke ich mal, dass ich das jetzt hinkriege. Aber in der Liebe verhält es sich anders. In der Liebe muss der Mensch sozusagen in einem Duo spielen. Und zwar in einem Jazz-Duo. Ja? Was meine ich damit? Ihr habt vielleicht auch schon so Free Jazz gehört, wo aus dem Moment heraus frei interpretiert wird, improvisiert wird. Ja? Das heißt, also improvisierter Jazz ist eine Höchstleistung, aber sie hat auch eine unglaubliche Leichtigkeit an sich. Ne? Wo die zwei, die da diesen Jazz spielen, sich gegenseitig wahrnehmen und aufeinander reagieren. Und dann entstehen Melodien und Klangfolgen, die es vorher noch gar nicht gab. Und sie wissen es selbst nicht, was zustande kommt, sondern sie steigen ein in diese Improvisation. Ja, das ist was anderes, als vom Blatt zu spielen. Und das vergleiche ich mit der Erfahrung, die beschreiben kann, oder das versuche ich zu beschreiben, als das, was zustande kommen soll, wenn Liebe in unserem Leben wahr wird, dann braucht es sozusagen eine Interaktion. Ja? Denn Liebe ist nie eine Konstruktion. Liebe möchte immer das bleiben, was es ist, ein Kunstwerk. Und ich habe von Künstlern gelesen, die selbst überrascht waren, welche Schönheit und welcher Ausdruck ihr Kunstwerk zur Sprache brachte, als sie damit fertig waren. Sie wussten, sie wurden inspiriert von der Kunst. Sie waren Teil von etwas Größerem. Das war nicht nur ihr Können und so von wegen, jetzt mache ich das mal ganz schön. Sie waren selbst überrascht. So, und ihr merkt schon, ich möchte darauf hinaus, dass Liebe nichts Festgefügtes ist, was man so in Begrifflichkeiten darstellen kann, mach das und dann bist du bestimmt liebevoll, sondern es braucht ein Interagieren, ne, so wie im Jazz, ein gegenseitiges Wahrnehmen und dann entsteht etwas. Und dafür gibt es auch eine gute Erklärung. Die möchte ich dir jetzt versuchen näher zu bringen. Ich hoffe, es gelingt. Also in 1. Johannes 4 heißt es, ganz schlicht, Gott ist Liebe. Ja? Das wird über ihn gesagt. Da wird nicht gesagt, Gott ist Liebe, aber auch gerecht und ne, wahr und heilig und das und das. Gott ist Liebe. Und es wird an so vielen anderen Stellen betont und wiederholt und dreimal unterstrichen. Gott ist Liebe. Das sagt Johannes. Jetzt müssen wir uns vor Augen halten, wer ist denn Gott? Also Gott ist das größte Geheimnis schlechthin. Gott ist das größte Geheimnis schlechthin. Keiner hat ihn zu Ende gedacht. Keiner lotet seine Größe, seine Schönheit aus. Keiner bemisst seine Kraft, seine Hoheit, seine Schönheit. Auch eine Million oder eine Milliarde Begriffe würden ihn nicht begreifbarer machen. Aber wir meinen manchmal, durch die Bibel können wir Gott schon ganz gut begreifen. Ja? Und dann kommen wir zu Festlegungen, Gott ist so, aber auch nur so und nicht anders. Ja? Und durch diese Bibel, durch diese Begriffe auch der Bibel, scheinen wir Gott begreifbar zu machen und manchmal sogar auch vorhersagbar. Ne? Ja, also mach das und dann wird Gott dich auch segnen oder was auch immer. Also, aber ich möchte sagen, das, was in der Heiligen Schrift steht, ist eine Beschreibung Gottes. Wenn ich dir einen Wasserfall beschreibe, dann machst du noch nicht die Erfahrung eines Wasserfalls. Und die Beschreibung eines Wirbelsturms ist noch nicht die Erfahrung, die man macht, wenn man in einem Wirbelsturm ist. Verstehen wir? Wir müssen Gott die Größe lassen, die ihm zusteht. Er ist ein Geheimnis und er wird es auch immer sein. Und ein Geheimnis ist eben was anderes als ein Rätsel. Ja, ein Rätsel kannst du lösen, ein Geheimnis kannst du nicht lösen. Ein Geheimnis ist etwas, je weiter du hineingehst in dieses Geheimnis, umso größer wird es. Das ist das Geheimnis. Deswegen ist Gott ein Geheimnis. Lass dich auf ihn ein und du wirst immer mehr von ihm entdecken und auf dich wirken lassen können. Er wird nie langweilig werden. Er wird nie vorhersagbar werden. Und weil Gott Liebe ist, also weil Gott Geheimnis ist, das nicht vorhersagbar ist, weil Gott Liebe ist, ist gerade die Liebe sein größtes Geheimnis. Ja? Sie ist sein größtes Geheimnis. Und je mehr sich ein Mensch auf dieses Geheimnis einlässt und es betritt, umso mehr erschließt es sich ihm. Also Gott ist nicht das, was sowieso schon klar ist, selbstverständlich, ja, Gott gibt's und da über die, in der Bibel kann man auch alles Richtige über ihn nachlesen. Und was Liebe ist, da liest du einfach mal die Bibel und dann findest du da ein paar gute Rezepte. Das ist nicht so. Gott ist Liebe, das heißt, Liebe gibt es nicht außerhalb von ihm. Liebe gibt es nicht außerhalb von ihm. Außerhalb von ihm gibt es Kopien von der Liebe. Ja? So Dinge, die man gewohnheitsmäßig macht und die dann wie Liebe aussehen. Aber wenn wir wirklich das Original zum Ausdruck bringen wollen, Liebe, dann braucht das eine Interaktion mit Gott. Ja? Dann müssen wir in gegenseitiger Wahrnehmung zu Gott sein. Also immer da, wo Liebe stattfindet, muss im Bilde gesprochen Gott in der Nähe sein. Ja? Sonst kann sie sich nicht ereignen. Er ist Liebe. Nun lautet die Jahreslosung, 1. Korinther 16, lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Ich bin hier bei dem Wort bestimmen erinnert worden an ein Buch, das ich gerade lese. Also hier hat mich dieses Stimmen aufmerksam gemacht oder daran erinnert, dass ich dieses Buch von Martin Schleske lese. Von dem habe ich kürzlich auch schon mal was zitiert. Er ist ein begnadeter Geigenbauer, er ist aber auch ein sehr begnadeter geistlicher Schriftsteller. Man könnte neidisch werden als Theologe. Und ich stieß bei ihm auf einen Gedanken, wie wichtig es ist, mit Gott, das ist ein Begriff auch aus der Musik, wie wichtig es ist, mit Gott in Resonanz zu leben. Ja? In Resonanz. Was meint Resonanz beispielsweise bei einer Geige, die er baut? Erst die Anregung, die anregende Kraft des Bogens. Ja? Erst die anregende Kraft des Bogens, der da über diese gespannten Saiten streicht, löst bei der Geige Resonanzen aus. Ja? Die Geige muss gestimmt sein, sonst kommt es nicht zu diesem Klang. Aber wenn sie gestimmt ist, dann antwortet die Geige auf die Anregung des Bogens mit einem Klang. Das ist eine Interaktion. Ne? Die Anregung löst in der Geige die Resonanz aus. Und wenn sie gestimmt ist, dann kommt diese Schönheit zum Ausdruck. Dieser Klang, dieser Ton. Und hier möchte ich einmal Martin Schleske zitieren. Er schreibt, weil er es auf uns überträgt: Nur das gestimmte Herz kann ein Resonanzboden sein, in dem das Gottmögliche wirksam werden kann. Ein gutes Instrument hat eine feine Ansprache für den Bogenstrich und eine große Strahlkraft. Gott zu lieben heißt, solch ein Instrument in seinen Händen zu sein. Dass wir aber zur Resonanz berufen sind, besagt, die Stimme Gottes kann wirksam werden, wenn sie ein gestimmtes Herz vorfinden kann. Darum, stimme dein Herz. Und das meint, höre. Und hier versucht er zu beschreiben, dass ein Mensch mit Gott in Interaktion geht. Ja? Dass er auf das Reden, auf die Anregung Gottes reagiert und es als Klang weitergibt. Da kommt es also zu einer Einheit, weil die beiden sich auf eine innere Verbindung einlassen. So, apropos innere Verbindung, ich möchte jetzt nochmal zwei Bibelstellen zitieren und erneut hoffe ich, dass mir gelingt, diesen Gedanken jetzt so klar zu haben, dass du ihn auch entgegennehmen kannst. Ich lese zunächst einmal die beiden Stellen. Römer 3. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Ja? So beurteilt, bewertet Paulus die Menschheit, die sich von Gott abgelöst hat. Ja? In ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. So, jetzt die zweite Stelle. Und das ist mir vor einiger Zeit beim Bibellesen mal so entgegengekommen, wo ich gedacht habe, hier gibt es doch einen Zusammenhang. Ich lese mal, was Jesus dort sagt. Er sagt, das ist ein Gebet an den Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, den Jüngern. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil ich schon vor Erschaffung der Welt von dir geliebt wurde. Und das, was ich hier beim Lesen wahrnahm, ist, die Herrlichkeit ist nicht irgendwie so eine fromme Erscheinung oder so ein heiliges Image. Die Herrlichkeit, von der Jesus spricht, ist die Liebe, mit der Gott, sein Vater, ihn schon vor aller Zeit geliebt hat. Und diese Liebe, die diese Einheit zwischen Gott und Sohn herstellt, diese Liebe hat Jesus weitergegeben. Ja? Ich habe euch diese Herrlichkeit auch ihnen gegeben. Ihr seid jetzt in Touch mit dem Vater. Ihr habt jetzt Anteil an der Liebe, in der ich schon eine ganze Ewigkeit unterwegs bin. Ihr habt jetzt auch das Zeug dazu, wieder mit Gott zu agieren, zu interagieren. Ihr könnt jetzt durch euer Leben wieder die Herrlichkeit zum Ausdruck bringen, die ihr verloren habt, nämlich die Liebe Gottes durch euer Leben weiterzugeben, leuchten zu lassen, Menschen der Liebe zu werden. Und das unterstreicht für mich nochmal, Jesus kam ja auch nicht auf die Erde und hat gesagt, ich habe alles dabei, und jetzt gucken wir mal, was ich den Menschen so geben kann. Ja? Sondern er blieb immer in Resonanz mit dem Vater, hat sich immer leiten lassen von der Liebe des Vaters, hat immer auf die Stimme des Vaters gehört und konnte daraufhin so original und so originell und so stark und so schön ausstrahlen in die Menschheit. Resonanz. Du Vater in mir und ich in dir. Ein bleibendes Aufeinanderbezogensein. Das hat er gelebt und er hat gesagt, das ist euch jetzt eröffnet, gegeben, geschenkt. Lebt diese Herrlichkeit. Und ihr seid im Bilde Gottes geschaffen, ganz ursprünglich. Und es ist euch jetzt wieder geschenkt und eröffnet, diese Herrlichkeit im Bilde Gottes zu leben, auch zu zeigen, auszudrücken. Ja, wir haben diese ursprüngliche Fähigkeit, das Wesen Gottes abzubilden, durch Jesus zurückbekommen. Wir können wieder in Liebe interagieren und in uns und durch uns können wir sie weitergeben. Und es ist wirklich möglich, in Interaktion, in Resonanz mit Gott zu leben, seine leise Stimme zu hören, seine leisen Anregungen zu hören und darauf zu reagieren. Ich bin so dankbar für diese Erfahrung. Sie sind nicht immer spektakulär und so, dass ich hier am liebsten ständig drüber reden möchte, aber da, wo ich sie mache, merke ich, hey Gott, wir arbeiten ja gerade zusammen. Das ist schön. Ja, und die Frage lautet, bin ich gestimmt? Bist du gestimmt? Und das ist eine ziemlich wichtige Frage, weil wie oft in meinem Leben, und jetzt übertreibe ich leider nicht, wie oft in meinem Leben passiert ist, dass zu viel gleichzeitig geschieht, ich viel zu viel auf dem Zettel habe, das passiert mir in meinem alltäglichen Leben, das passiert mir in meinem dienstlichen Leben, ne, gedanklich immer auf dem Sprung, immer muss noch irgendwas und oder allein schon der Umstand, dass ich oft was das Gestimmtsein angeht, sehr verstimmt bin durch irgendwelche fiesen Stimmungen. Ja? Wo ich denke, geht mir alle aus der Sonne. Ne? Aber das Herz, meins und deins, braucht Genauso wie eine Geige, die gestimmt wird, eine gute, ruhige Umgebung, in der sie gehört wird und wahrnehmen kann, was die Anregung bedeuten soll, was die Anregung sein soll. Und das Schöne daran ist, ich will es hier nur so ganz kurz und knapp darstellen, aber das Schöne ist, und das habe ich ja schon oft erlebt, du womöglich auch, immer wenn ich mich selbst unterbrach, mit dem ganzen Krach meines Geschehens, ja, immer wenn ich mich selbst unterbrach, mit meinem permanenten Beschäftigt- und Abgelenktsein mit allen möglichen und unmöglichen Dingen dieser Welt, wenn ich die Ruhe aufsuchte, ja, und wenn ich mich mir selbst gönnte, wenn ich mich meinem Gott gönnte, dann kam diese leise Stimme Gottes zu mir. Dann hörte ich Gutes über mich, dann hörte ich Gutes über Gott und dann hörte ich auch Gutes über andere Menschen. Und dann kamen auch in überraschender Weise gute Ideen für andere in mein Leben. Ich ließ mich stimmen. Es kamen gute Ideen in mein Leben und ich denke an Begegnungen zurück, wo mir Menschen gesagt haben, hey, dass du mich da angerufen hast, das ist unglaublich, weil ich habe mir so gewünscht, dass jemand anruft. Oder es war genau der richtige Moment, ich war gerade im Begriff, irgendeinen Fehler zu machen. So, versteht ihr? War das mein Produkt? Nein, ich ließ mich stimmen. Ich ließ mich von Gott anregen. Und es fand eine Resonanz. Also Liebe ist ein Geheimnis. Wir verfügen da nicht rüber, wir können es auch nicht vorhersagen. Aber ihre Wirkung ist versprochen. Sie bleibt geheimnisvoll, aber das ist ja auch das Schöne daran, dass wir uns selbst überrascht sehen, was alles zustande kommt. Ja? Wie ein Künstler denkt, ich habe es zwar gemacht, aber das ist doch größer als ich. Das kann ich doch nicht alles so gewollt haben in diesem Ausdruck und dieser Schönheit. Und da müssen wir ganz flexibel bleiben und uns überraschen lassen, welche Wirkung Liebe haben kann. Ich habe mir überlegt, ob ich es hier erzähle. Ich mache es jetzt einfach mal, aber ganz kurz nur. Also ich war ja in meinem Dienst hier vor Dortmund in Augsburg. Ja? Da war ich ein paar Jahre. So, und ich habe dort eine Frau, die in einer sehr schwierigen Ehe unterwegs war, also wirklich schwierig, mehr kann ich jetzt nicht sagen, ne? Aber die auch darin so abgekämpft, so abgehungert und so trostlos war und es gab keine Aussicht auf Besserung und so, und dann haben wir darüber gesprochen, wie das weitergehen könnte und was helfen könnte, und ich habe mir dann ein Herz genommen und habe gesagt, ich möchte dir das und das raten, weil ich glaube, das geht nicht mehr lange gut mit dir. Ja, ich möchte dir das und das raten. So. Und es hat ihr eine unheimliche Freiheit gegeben und sie konnte wieder aufatmen. Okay. Aber dann ging mein Dienst in Augsburg zu Ende und sie sagte irgendwann dann so zum Schluss, Carsten, ich will mal was sagen, ich glaube, Gott hat dich nur wegen mir nach Augsburg geschickt. Ja? Da habe ich gedacht, ey, Moment mal, willst du mir jetzt sagen, das war alles? Ja? Also würde dir nicht mehr einfallen und das soll jetzt sozusagen der Sinn gewesen sein, warum wir Sack und Pack und Kinder umtopfen und ne, den ganzen Hick und Cut und du meinst, du seist jetzt der Grund gewesen, warum ich die ganzen Jahre hier. Versteht ihr meine Gedanken? Ne? War ich nicht viel mehr effektiv? War ich nicht viel wirkungsvoller? War ich nicht mehr? Und Gott sagt mir, das war der Impuls, den ich dann bekam. Und Gott, als ich diese Gedanken hatte, ja, Gott sagte zu mir, hey, wärst du zu wenig? Diesen einen Ausdruck der Liebe in ihrem Leben gepflanzt zu haben, wäre es dir zu wenig? Und habe ich, dein Gott, nicht das Recht, dich zu verschwenden? Ja? Bemesse nicht, was ich mir unter Liebe vorstelle. Es hätte gereicht, ne? Wenn das der einzige Grund und Anlass gewesen wäre. Und so müssen wir denken über Liebe. Sie ist unkalkulierbar, sie ist unvorhersagbar, sie hat Wirkungen, die können wir gar nicht abschätzen, aber wenn wir uns auf die Resonanz mit Gott einlassen, dann wird was Gutes draus, ob wir es mitbekommen oder nicht. So, ich will jetzt zum Schluss noch eine kleine Geschichte erzählen, die mich manchmal getröstet hat. Das ist die Geschichte von dem Topf mit dem Riss. Vielleicht hast du sie schon mal gehört, wenn nicht, freu dich drauf. Also, diese Geschichte handelt von einem Topf, der einen Riss hat. Und die tröstet mich deswegen, weil mir meine Liebe oft auch so löchrig erscheint. Ja? So. Ein Wasserträger in Indien holte jeden Tag mit zwei großen Töpfen, die er so an einer Stange über seinem Nacken trug, holte er aus dem Fluss zwei Töpfe voller Wasser. Ja? Der heile Topf brachte vom Fluss bis zum Haus seines Herrn immer das ganze Wasser dahin. Der Topf mit dem Riss verlor auf dem Weg zum Haus seines Herrn immer die Hälfte. Und das machte den Topf unendlich traurig. Er kam immer nur halb voll an. Ja? Der Diener, der da immer das Wasser schöpfte, brachte immer nur anderthalb Töpfe ins Haus des Herrn, weil der beschädigte Topf seinen Auftrag scheinbar nicht vollkommen erfüllte. Und er fühlte sich daraufhin unendlich minderwertig. So. Nach 2 Jahren, als es so ging, sprach dieser unglückliche Topf den Wasserträger an und sagte: Du bist sicher so enttäuscht von mir, dass ich immer die Hälfte meines Wassers auf dem Weg zum Haus verliere. Ich habe die ganzen 2 Jahre immer nur die Hälfte meines Wassers abliefern können. Alles andere tropfte aus mir herauf. Deswegen musstest du viel mehr mit mir arbeiten. Ich schäme mich dafür und es tut mir leid. Dem Wasserträger tat dieser rissige Topf auch leid und sagte: Okay, pass auf. Wenn wir jetzt wieder zum Haus gehen, dann schau doch mal hier am Wegesrand rechts die wunderschönen Blumen. Siehst du, wie schön sie sind? Und als sie dann diesen Hügel raufgingen, sah der rissige Topf die Blumen in ihrer Farbenpracht und Schönheit. Und das erheiterte ihn auch etwas. Aber als sie dann beim Haus ankam, war die Stimmung wieder im Eimer. Und er sagte sich: Ja, ich bin doch ein rissiger Topf. Und das sagte er, der Topf, dann auch wieder dem Wasserträger: Es tut mir so leid, du musst so viel arbeiten und ich immer nur die Hälfte. Und dann sagte der Träger zu dem Topf: Ist dir aufgefallen, dass nur an deiner Seite am Wegesrand entlang die Blumen wachsen? Das liegt daran, dass ich schon längst von deinem Riss wusste und ich habe ihn für mich genutzt. Denn an deiner Seite habe ich Blumen gesät. Und an jedem Tag, wenn wir auf dem Weg vom Fluss zurück zum Haus des Herrn waren, habe ich mit deinem Wasser die Blumen gegossen. Und seit 2 Jahren konnte ich zur Freude meines Herrn jeden Tag schöne und frische Blumen auf den Tisch meines Herrn stellen. Und er freut sich darüber jeden Tag. Und wenn du, rissiger Topf, nicht so wärst, wie du bist, würde es diese Schönheit und Freude im Haus meines Herrn nicht geben. Ich möchte dir das auch sagen. Du bist vielleicht mit dir auch oft im Clinch, kritisierst dich, dass deine Liebe so löchrig und rissig ist. Aber wenn du in Resonanz mit Gott bist, wenn du dich öffnest und dich stimmen lässt und ihr, Gott und du, euer Miteinander wahrnimmt und ihr in gegenseitiger Wahrnehmung unterwegs seid, dann wird Liebe von dir ausgehen. Das kann gar nicht anders sein. Und lass dich überraschen, was durch dich alles möglich werden wird. Aber, wie Martin Schleske sagte, stimme dein Herz. Amen.